Dr. Elena Groschka, Max Richard Lessmann González. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast. Jetzt live.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Trash-TV-Promi sein. Das neue Format, naja, neue Format, ne? Wollen wir jetzt an die Kirche nicht zu hoch hängen oder wie das heißt, aber der neue Spot von unserem Podcast, Niemand muss ein Promi sein, am Donnerstag. Heute besprechen wir wieder die Alm, und zwar Folge 4 ist es schon. 2 Stunden.
So ist das Leben.
Ja, Max, wir haben gerade schon ein bisschen kurz mal gesprochen. Also, wir sind ja authentisch, ne? Das heißt, wir sind der offizielle Podcast dieser Show. Trotzdem müssen wir die natürlich authentisch bewerten. Und wir können jetzt nicht sagen, es ist das Geilste, was wir je gesehen haben, weil das würde uns sowieso keiner glauben. Es ist sehr gemütlich, auch in der Folge 4. Und wir haben gerade schon rausgefunden, weil wir Detektive sind und Wissenschaftler, und ich bin Arzt und du bist Anwalt, woran es liegt, Max, dass es so ist, wie es ist. Und das kann man auch schön finden.
Ja, also.
Theoretisch.
Ja, das kann man, ich finde, also man kann irgendwie, es ist tatsächlich ein bisschen anachronistisch. Wir haben beide irgendwie getrennt voneinander festgestellt. Also mein erstes Gefühl war, dass das Spielkonzept nicht ausgereift ist. Und der nächste, im nächsten Moment dachte ich dann doch, es ist einfach ein bisschen outdated. Die Dynamik von solchen Sendungen, und das hast du dann auch gesagt im Vorgespräch gerade kurz, die Dynamik von solchen Sendungen ist eigentlich anders. Wir sind eine andere Geschwindigkeit gewöhnt. Das ist ein bisschen so, als würde man einen Film gucken aus den 90ern und irgendwie denken, das hat aber ein komisches Pacing.
Genau, das Tempo
gar nicht
ist komisch.
Zu Potte und so.
Das Tempo ist komisch und inzwischen, und das liegt natürlich auch an solchen Formaten, dass es die früher gab, hat man die eben so weiterentwickelt, dass man bestimmte Punkte halt einfach, ein paar Tore werden nicht reingemacht, hat man im Gefühl. Da ist ganz viel Potenzial da und dann löst sich das aber sofort wieder auf, beziehungsweise es gibt keine Möglichkeit von außen einzugreifen. Und das gibt es ja in allen Shows inzwischen, dass quasi die Redaktion oder irgendjemand von außen insofern eingreifen kann oder die Moderatoren oder wer auch immer oder der Zuschauer auch, dass man das in eine gewisse Richtung lenken kann. Und hier hat man halt einfach nur Siria, die alles entscheidet.
Ja, das ist wirklich auch die schlechteste Lösung, muss man sagen. Und auch in dieser Folge zieht sich irgendwie durch, dass die beiden interessantesten Menschen rausgewählt werden. Also das ist auf jeden Fall das, was in jeder Folge bisher so war. Wenn du interessant bist, dann fliegst du einfach raus. Und das finde ich tatsächlich echt richtig, richtig schade. Gerade bei Janni, der irgendwie ja so eine Heldenreise schon auf eine Art dabei war zu vollziehen.
Aber eine Heldenreise aus dem anderen Sender durch die Zeit in ein anderes Format hinein. Wenn man ihn jetzt nicht gekannt hätte aus der Bachelorette, wo er eben zu schnell zu schön war, würde man ihn einfach nur nett finden. Seriously. Man würde gar nicht dieses Psychomäßige ahnen, finde ich. Oder wie siehst du das?
Ja, man hat es ganz am Anfang ein bisschen gemerkt in dieser Geschichte mit Katharina, die ich jetzt auch Christina nennen kann, weil sie will ja nie wieder singen. Von daher kann ich auch einfach, ich werde nie wieder singen, kann ich die auch einfach anders nennen. Es macht ja dann auch keinen Unterschied mehr. Da finde ich, ist es so ein bisschen durchgekommen. Und er hat dann aber auch selber gesagt, ein bisschen im Gespräch mit Eddie vor 2 Folgen, glaube ich, dass er so gesagt hat, ey, wir müssen ja alle uns ein bisschen anpassen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe am Anfang, war ich auch ein bisschen mehr auf Krawall und das geht nicht. Ich kann meine wahre Persönlichkeit hier nicht zeigen, hat er wortwörtlich gesagt, weil es dann irgendwie.
Ja, aber wenn man dazu in der Lage ist, finde ich das heißt ja nur, sich zusammenzureißen. Das finde ich ja erstmal okay, wenn man sich jetzt erstmal sozial verhält. Wenn ich wollte,
total,
wie ich wollte, dann würde auch kein Auge trocken bleiben. Boah.
Das ist total richtig und wichtig, dass du das sagst, weil das ja so ein Missverständnis in diesen Sendungen ist, dass man sagt, authentisch ist gleich gut und zu sagen, ich bin halt so, wie ich bin, ist eine Ausrede für alles und nach mir
die Wahrheit
und die Axt im Walde
sein.
Sag
doch nur die Wahrheit.
Genau, ich sag doch nur die Wahrheit.
Aber es sagt doch nur die Wahrheit.
Deswegen ist zu sagen, ich regel mich ein bisschen runter und ich passe mich an die Gruppe an, das ist ja auch was, an dem man selber wachsen kann und zehren kann. Also das ist auf jeden Fall was ich ihm eher zugute halte, als negativ anrechnen würde.
Ja, vor allem, wenn man Choleriker ist, das ist ja auch so eine Sache, wenn du Choleriker bist und immer schreien würdest, weil so ist deine Persönlichkeit, dann ist es ja nun nicht die beste Seite, die man zeigen möchte. Ist ja nicht so, dass man denkt, ah, das ist authentisch, schreist schön rum, kack's irgendwo hin. Nee.
Ja, bleib so, wie du bist, außer du bist ein Arschloch, ne? Das kann man so sagen. Und wir alle, glaube ich, haben diese Anteile. Und da kann man ruhig mal irgendwie dran gehen mit der Gartenschere und sich ein bisschen selber zurechtstutzen. das würde niemandem schaden. Ich muss sagen, um jetzt mal einzusteigen in diese ganze Story, dass ich eine Sache wirklich überragend finde.
Wen?
Und ich man muss da so ein bisschen mit der Lupe gucken.
Wen?
Ich finde eine Sache wirklich überragend.
Ja, Paris.
Und zwar finde ich das überragend. Okay. Ja, Paris finde ich auf jeden Fall auch überragend. Ich finde es auch überragend, dass man sich in einen Menschen menschlich verliebt, mit ihm 2 Wochen verbringt und ihn über alles irgendwie in sein Herz schließt und den Namen aber nicht kann. Also alle nennen Mirja konsequent Mirja. Alle.
Ja, na gut, ich nenne Nikolaus
Puschmann. Niemanden, der weiß, dass diese Frau Mirja heißt.
Ja, aber ich nenne auch Nikolaus Puschmann Nikolaus Puschmann. Das ist halt einfach so.
Aber du hast auch noch nicht mit ihm gelebt. Das ist erst nächstes Jahr im Dschungelcamp dann soweit, dass ihr zusammen
leben. Ich habe bei Prince Charming haben wir schon
da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, aber du hast nicht so eng mit ihm gelebt, wie du im Dschungelcamp mit ihm zusammenleben wirst. Da wirst du ja eine Dschungelprüfung machen, wo ihr zusammen in so einer Rattenwohnung leben
müsst. Ich gehe in den Dschungel. Ist das so? Wurde das irgendwo verkündet?
Ja, also in meinem. Ja, da hast du das nicht gelesen in der Bildzeitung. Nee, also ich weiß ja schon ein bisschen mehr. Ich habe ja in die Kristallkugel geblickt und du wirst nächstes Jahr mit Nikolaus Puschmann zusammen im Dschungelcamp
sein. Horror. Horrormäßige Vorstellung. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, nichts davon stimmt.
Ich fühle das. Ich fühle es so ein bisschen. Und dann wirst du ihn Nikolaus Puschmann nennen und dann werdet ihr euch irgendwie ganz nah sein.
Lars Feuerborn. Töns.
Ja, also die beiden werden am Anfang der Sendung, um da mal kurz einzusteigen, verabschiedet, Aaron und Mirja und ja, große Trauer bricht aus, es wird viel geweint, die sehen schön aus beim Weinen, finde ich auch, ne?
Ja, oder? Fünfergang, eine süße Fünfergang, Jons, hier fasst es nochmal ganz gut zusammen, dass man irgendwie manchmal so Leute trifft, dann ist das halt einfach so und das kann man ja auch unterstreichen. Die haben irgendwie, es ist schon ungewöhnlich, dass es so ein Fünferband ist, ne? Also dass es quasi so unter den 5 so ist. Finde ich schon interessant.
Ja.
Und ja, es rührt einen, man freut sich für sie. Mirja sagt ja auch, ich freue mich, dass ich diese Leute getroffen habe. Und man hat bei beiden im Gefühl, die gehen raus und haben jetzt eher gewonnen als verloren. So, Aaron ist eh ein junges Kerlchen. Ja. Mirja hat, glaube ich, jetzt auch nicht so tatsächlich Geldprobleme in dem Sinne. Und irgendwie war das, es ist eine Win-Win-Situation gewesen. Ist auch nicht schlimm, dass sie jetzt draußen sind.
Glaubst du, dass wir Mirja nochmal wiedersehen werden?
Ja.
In so einem Format?
Ja. Ich könnte mir vorstellen.
Was glaubst du, ist der nächste Schritt?
Naja, ich könnte mir vorstellen, dass die dann eher bei sowas ist wie irgendwie sowas, so also der Sendung wie Dings da oder irgendwie so eher so TV-Shows. In so einem Trash-TV-Format. Wobei sie hat, ich finde ihre Rolle schon gut. Sie ist irgendwie so die aufgeräumte.
Warum gibt es eigentlich noch nicht The Real Housewives of Blankenese? Da wäre sie doch perfekt für.
Ja, habe ich auch schon überlegt. Da gibt es einige, die dafür perfekt wären. Aber es ist tatsächlich nicht so wirklich. Und Schwester Eva, sie und Schwester Eva. das können die Deutschen einfach leider nicht. Frag mich doch, ich weiß warum. Weil die nicht das Geld ausgeben, um sowas über Jahre und Jahre und Jahre zu entwickeln. Weil die Housewives, die gibt es ja inzwischen schon seit 2008 oder sowas. Und das muss man einfach richtig Sitzfleisch haben. Man muss die halt wirklich ein halbes Jahr mit der Kamera begleiten. Und das kriegen die Deutschen halt nicht hin. Die denken halt in 2 Wochen. Och nee, haben wir nicht sowas in der Art mal gehabt? Mark und Sarah?
Ja, das Einzige, was ein bisschen in die Richtung ging, ja, das stimmt. Und
Mütter auch.
Also was so ein bisschen in die Richtung war diese Müttergeschichte und diese Töchtergeschichte.
Ja,
und
da haben die 2 Tage mit denen gefilmt oder 3. Also es war ja auch wirklich so gestaged, auch bei Verona Poth und so. Nee, das daraus können wir, glaube ich, nicht drauf hoffen, dass das passieren wird. Aber wir werden die auf jeden Fall sehen. Vielleicht auch in einem Format in Thailand, wo ihre Haare noch schlechter trocknen als hier.
wer auch Probleme mit seinen Haaren hat, aber auch Probleme mit allen anderen, ist Benedetto, der ja wirklich schrecklich ist. Und ihm der wird es quasi vor Augen geführt. Ich muss aber sagen, dass ich finde, man könnte ihm das auch einmal so erklären, wie Jonze es dann später Eddie erklärt im Flur. Das würde vielleicht die ganze Situation ein bisschen entspannen. So.
Was denn?
Weil er sagt, wir kennen ihn nicht und deswegen haben wir ihn da unten eingeordnet.
Ja, stimmt. Ja. Vielleicht haben sie das gemacht und rausgeschnitten, das wissen wir nicht.
Ja. Das können wir nicht wissen. Was wir auch nicht wissen können, ist, warum man nicht gesehen hat, wie er die Stinkefinger gezeigt hat bei dieser Verkündung.
Ja.
Das finde ich total irre.
Das haben wir nur in der Vorschau
gesehen.
Aber in der Vorschau haben wir es gesehen.
Nee, man hat dann so reingeschnitten. Ja, hat man es in der Vorschau gesehen?
Ja,
oder hat man dann, weil man sieht ja, wie er Stinkefinger zeigt. Man sieht, wie er Stinkefinger zeigt im Einzelgespräch und man sieht auch, wie er Stinkefinger zeigt bei dieser Challenge.
Beim Spiel, genau.
Aber genau, es kann also nicht daran liegen, dass man irgendwie sagt, wir zeigen keine Stinkefinger im deutschen Fernsehen.
Nein.
Stefan Effenberg. Ja, das ist das Einzige, was ich irgendwie dachte, aber das macht ja auch keinen Sinn. Deswegen hat mich das irgendwie gewundert. Ich habe mich dann gefragt, ob er irgendeine andere Geste vielleicht gemacht hat, die noch obszöner ist oder so, dass man sagt, das geht zu weit, wir tun jetzt so, als wäre es nur, meinst du, er hat einen Hitlergruß gemacht?
Wahrscheinlich. Es ist ja das Klassische, wenn man sauer ist, macht man den Hitlergruß. Das ist ja ein Klassiker.
Das ist die einzige Handbewegung, die mir eingefallen ist, die man nicht zeigen darf im Fernsehen.
Nein, aber das ist natürlich auch völlig gar nicht, wovon du redest, weil ich habe dieses Problem überhaupt nicht, dieses, was du hast. Ich sehe da keine große Verschwörung, dass irgendwas nicht gezeigt wurde. okay. Er erinnert mich sehr an Valentina tatsächlich. Diese Verfolgungsjagd. Ja. Und wo er dann sagt, so, ja, ich kenne hier die Spielchen. Und das wird dir sich auch weitertragen, was mich jetzt schon super doll anstrengt, dass er diese Verschwörungstheorie mit Saziria und Yonsei hat, dass die Yonsei sich abgesprochen haben. Und dass er dann auch sagt, ich kenne die Spielchen, ihr geht alle in die Küche zum Kochen, damit es so aussieht, als würde ich nicht mitkochen. Und dann zu sagen, ich kenne die Spielchen, ich weiß, wie es läuft. Und man denkt, du warst eine Sekunde bei Prince Charming. Woher weißt du denn, wie irgendwas läuft? Oh, ich finde den wahnsinnig bescheuert. Ich möchte den nicht nochmal irgendwo sehen. Der nervt. Der nervt richtig doll. Der ist einfach nur, der ist fake. Ich habe sogar kurz überlegt, ob ja, diese Mobbing-Geschichte mit dem Anpinkeln, ob das auch fake war. Ich keine Ahnung. Es ist so weit, gehe ich schon. Also, dass er gemobbt wurde, okay, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht.
Ja, total. Ich muss sagen, diese Mobbing-Szene, ne? Ja. Beim Flaschendrehen geht es dann darum, was habt ihr Schlimmes erlebt? Und dann redet er über das Mobbing. Und das ist natürlich jetzt ein dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen, weil natürlich kann man es nicht wissen. Und das ist
nee,
so
und man
so
kann sich schon
dass
vorstellen,
er
dass er gemobbt wurde, auf jeden Fall, so, klar.
Ja, ja. Was ich aber irgendwie dachte, ist, also woran mich das tatsächlich auch erinnert hat, ist an Joey Heindle, der seine Drogenbeichte im Dschungelcamp macht und dann sagt, ich habe Hasch genommen und dann keine Reaktion bekommt vom Publikum und dann sagt, und Crack, um quasi, um eine Steigerung zu erzeugen.
Ja. Weil er sagt, ich wurde eingesperrt, gehauen,
genau,
angepinkelt.
Genau. Ja, weil ich das Gefühl hatte, okay, die Leute reagieren noch nicht auf gespuckt und geschlagen, weil kriegt man ja auch so mit, das hat auch Yonsei erlebt, irgendwie in ganz schrecklichem Maße und auch Paris und dass man dann das Gefühl hatte, okay, das Anpinkeln war so sein Joey Heindle-Crack, was man dann noch irgendwie so obendrauf tut, um eine Publikumsreaktion zu ziehen. Aber das ist natürlich wirklich jetzt auch dem geschuldet, dass wir ihn beide so unsympathisch
finden.
Ja,
und natürlich wird der natürlich, eben wie bei Valentina, mit Valentina habe ich ja komischerweise wirklich sehr, sehr dolles Mitleid, ne? Wir springen jetzt ein bisschen hier egal zu I the One, aber das könnt ihr dann bei Podimo euch anhören. Unsere Zusammenfassung zur ersten Folge I the One bei podimo.com/promi. Probeabo abschließen. Natürlich wird der irgendwie Scheiße erlebt haben. Darauf können wir uns schon mal einigen. Sonst ist man, glaube ich,
nicht auf jeden Fall.
So.
Und das wird auch Einfluss genommen haben auf seinen Charakter und so wie er ist. Also der ist jetzt nicht einfach nur doof, weil er irgendwie doof ist, sondern ich glaube auch die negativen Sachen, die wir da sehen, haben bestimmt irgendwie auch mit Traumata zu tun und mit Sachen, die irgendwie schrecklich waren in seinem Leben. Auf jeden Fall. Er ist jetzt nicht von Grund auf böse, aber ich finde den trotzdem auf jeden Fall unangenehm.
Ja, wahnsinnig. So. Und auch ununterhaltsam. Ich will den nicht sehen. Ich finde, das ist relativ, er ist so vorhersehbar.
Es macht keinen Spaß, ne?
Es ist vorhersehbar. Es wirkt alles wahr. Und bei Valentina zum Beispiel, Entschuldigung, wieso ich immer wieder zu der springe, aber die rastet ja wenigstens in echt aus und heult die ganze Zeit. Da hat man wenigstens das Gefühl, man kann einem Naturgewalt.
Vulkan beim
Ausbrechen. Genau, einem Naturgewalt irgendwie zu gucken. Und bei Benedetto wirkt das alles wahnsinnig kalkuliert, dieses Stress machen und auch dieses.
Auch, dass er gehen will und doch nicht und so. Janni hat dann diesen Bonding-Vater-Moment, wo er ihm das Holzhacken beibringt und so. Zum Holzhacken vielleicht nochmal ganz kurz. Ich habe jetzt gesehen, was das Problem ist. Hast du es auch gesehen, warum immer die Axt kaputt geht?
Nee.
Also zumindest bei diesem Mal, bin jetzt nicht nochmal zurückgegangen und habe die anderen Folgen gesehen. Bei diesem Mal liegt es einfach daran, dass er nicht mit dem Kopf der Axt trifft, sondern mit dem Stiel. Mhm. Er hat quasi mit dem Stiel den Holzblock getroffen und in dem Moment ist es gebrochen. Also er hat ein bisschen in einen falschen Winkel geschlagen.
Du bist ja Holzhacker.
Und ich denke mal, dass du
bist ja Profi-Holzhacker. Du hast ja mal lange am See gelebt und hast dort Holz gehackt ständig.
Ja, und hab mir da auch eine Axt in die Hand reingehauen. Deswegen kenne ich mich da sehr, sehr gut mit aus. Aber wirklich, man, wenn man, guckt das nochmal euch in der Zeitlupe an. Er trifft nicht mit der Kopf des Axt, der Axt, sondern mit dem Stiel diesen Holzscheit. Und da gibt es ja, dann diese Splitterung. Ja, beruhige dich jetzt, bitte, Max. Problem.
Beruhige dich jetzt. Es ist in Ordnung.
Ich hab's rausgefunden. Ich hab's rausgefunden. Es hat mich wirklich beschäftigt.
Was ich rausgefunden habe, ist, dass der Almöhi ein Perverser ist. Und diese Szene fand ich wirklich richtig schlimm. Richtig, richtig, richtig schlimm, wie der Almhöhe Real Paris eincremt, abseift, auch wenn er sie es irgendwie, man hat ja wirklich im Gefühl, dass sie es okay findet, aber trotzdem fand ich es einfach so, oh, das möchte ich einmal, oh, nee, möchte ich einmal nicht sehen. Fand ich irgendwie scheiße.
Ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass es für sie total okay ist.
Voll okay, aber ich möchte trotzdem nicht sehen, wie so ein alter Almhöhe so eine Frau einseift. Sorry. Auch mit Consent,
ja,
nicht.
Das kann ich verstehen. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich in diesem Moment irgendwie dachte, das hat mir damals, also diese Schrägheit von diesem Typen, ne, und dieses so, der trifft so jemand, der so augenscheinlich, man weiß ja auch nicht, was da wirklich hinter dem Typen steckt, aus einer ganz anderen Welt kommt auf diese Glitz und Blitz Leute und es wird dann irgendwie erzeugt so Momente, das fehlt mir so ein bisschen in dieser Staffel, wahrscheinlich auch, weil der einfach mittlerweile 320 Jahre alt ist und auch nicht mehr so kann. Aber der ist mir anders? Eigentlich immer ein bisschen zu kurz da. Ja, wenn, also wie, das sind irgendwie so die Erinnerungen, aber in meiner Erinnerung war der präsenter und hat den auch mehr gezeigt quasi und hat auch Kontrollen gemacht und
stimmt,
hat auch gesagt,
auch
hier,
manchmal
das habt ihr
in der
hier
Vorschau
nicht richtig
hat man
gemacht.
Häufig, so. In der Rückschau man, hat man ihn ein paar Mal häufiger gesehen.
Ja.
Also, dann wollte ich nochmal was dazu fragen, von wegen Rückschau. Ich fand das Essen, Eier und Kartoffeln, ist doch das Geilste. Das könnte ich jeden Tag essen. Klar, ohne Salz ist ein bisschen boring, aber auch dann diese kleinen Salatrollen, die sie gemacht haben und sowas. Also, ich finde, die essen doch voll gut. Dann haben die immer Brot.
Ja, auf jeden Fall.
Dann machen die irgendwie so kleine.
Das muss ich auch sagen.
Also, oder? Das ist doch voll gutes Essen.
Ja.
Salz
die,
fehlt,
die
klar, aber
kein,
dann gewöhnt
man sich
ja auch.
Die haben da keinen Mangel.
Nee, gar nicht. Ja. Das ist ja auch gar nicht
also
mehr Thema.
Also, das finde ich auch wirklich. Das ist natürlich jetzt, die Aussage, die ich jetzt treffen werde, ist wahrscheinlich, wenn es um Amnesty International geht oder so, fragwürdig. Aber ich finde, dass die auf jeden Fall weniger Essen da kriegen sollten, weil das immer dafür sorgt, dass da irgendwie die Nerven blank liegen. Und wir
ja, oder es müssten Leute schuld sein, dass sie dann kein Essen kriegen. So, ne? Also
genau,
das,
ja,
das
ja,
meinten
genau.
Wir vorhin auch schon mit der
also
Dschungelshow, dass das nicht geholt wird.
Das ist ja auch genau das. Das ist ja auch genau das, was irgendwie dann bei diesem einen Trick mit man verliert Geld, den ich erstmal super finde. Ich weiß gar nicht, ob wir on tape auch schon mal darüber geredet haben. Wir haben auf jeden Fall privat schon mal darüber geredet, dass man das dann ja nicht sieht, ne? Wer das verübt hat. Da haben wir schon drüber geredet, ja, genau. Also das wäre ja auch so ein Moment, wo man irgendwie einen Konflikt erzeugt. Es geht ja auch nicht nur darum, dass man durch diesen Konflikt einen Streit hat, aber aus Konflikten erblühen ja auch Charakterentwicklungen.
Wir haben ein ganz
zusammen Verbrüderungen und so.
Ja, wir haben einen ganz kurzen Moment gehabt mit Eddie und Real Paris. Sie sagt, hol Eier, nachdem er schon 10-mal gesagt hat, ich gucke alle 10 Minuten nach Eiern. Dann gibt's wirklich, den fand ich wirklich ganz lustig, diesen Streit mit du Scheißhaus und du Fotze. Das fand ich schon irgendwie wirklich geil, weil that escalated quick, kann man sagen. Und beide auch sofort auf 180 Grad. Aber mir war in dem Moment auch schon klar, das wird sich sofort auflösen, weil das war ein cholerischer Moment von Eddie. Und der ist ein ganz lieber, und das haben wir inzwischen verstanden. Und dass er sich sofort entschuldigt und sie auch und dann trotzdem noch in den Eiern guckt. Also auch das wurde quasi, ich weiß auch nicht, ob das an Promis unter Palmen liegt, dass man gar nicht mehr, weil das hätte man ja auch anders schneiden können. Ne? Also das hätte man auf jeden Fall anders schneiden können. Es gab die Eskalation und dann gab es sofort die Auflösung.
Aber das ist auch irgendwie, trotzdem muss ich sagen, dass so ein Moment mir natürlich auch irgendwie in der Seele gut tut, dass man sieht, okay, Menschen machen Fehler,
Scheißhaus,
können aber damit
geiles,
dann gegenseitig
auch
leben.
Wirklich, also das habe ich irgendwie selten.
Das ist so eine Kinderbeleidigung, ne?
Du Scheißhaus, habe ich noch nie.
Das ist richtig geil.
Klo.
Ja. Ich kann mich dran erinnern, dass Leni damals sich mit ihrer Mutter gestritten hat, als sie so 4 war oder so, und dann wollte sie irgendwas sagen und hat ganz lange überlegt, das schlimmste Wort zu finden, was sie ihrer Mutter an den Kopf werfen konnte, und hat dann zu ihr gesagt, du Fliegenschmutz. Und so ein bisschen so ist
weißt,
das
mein
auch,
Vater mal zu uns
finde ich,
gesagt
du
hat?
Scheiß aus.
Das ist mein Vater mal, das, ist das Schlimmste, was ihm eingefallen ist. Ja, Pommesfresser. Und daraufhin mussten wir leider sehr, sehr doll lachen. Meine Freundin Elena Senf hat das in ihrem Buch. Es war vielleicht einmal, nein, das war mein Podcast, keine Ahnung, verbraten. Naja, anderes Leben, andere Geschichte. So, Das Spiel mit den Kuhfladen, Max. Waren das echte Kuhscheiße? Ich glaube nicht. Dazu haben die
Boah, zu das kann man nicht geekelt. Bringen, finde ich.
Naja, ich habe darüber nochmal nachgedacht, dass ich es wirklich als Kind, ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung von mir, barfuß in warme Kuhfladen zu treten, extra. Habt ihr das nicht gemacht?
Ja, nee, nicht so richtig. Das war bei uns so ein Prank. Aber man muss sagen, ja, Kuhscheiße, diese Kuhfladen, das stinkt auch nicht so schlimm wie andere Scheiße. Nö, das ne? Dadurch, dass so, es irgendwie das nur aus schon. Gras besteht. Ja.
Aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, dass sie auch danach nicht so, das ist ja trotzdem einfach, jetzt sind ja Krankheitserreger und so, dass sie danach noch so lange mit diesen zugekoteten Händen dann da rumgelaufen sind, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dann hätten die, glaube ich, gleich gewaschen, das ist ja, ja sehr, sehr ungesund.
Die haben die Scheiße wahrscheinlich nicht abgekocht vorher.
Nee, eben, also deswegen wahrscheinlich war das nicht wirklich scheiße. Wahrscheinlich war das eher so, und die haben auch lange, nee, du würdest nicht so lange in so scheiße knien mit so, nee, das glaube ich nicht. Ich fand da Eddie auch sehr, sehr witzig. Eddie, der dann einfach so, Eddie könnte ich mir auch in einem anderen Format gut vorstellen tatsächlich. Also den finde ich wirklich ein Gewinn.
Ja.
Der ist wirklich ein Gewinn. Total. Der ist ein bisschen wie Hollywood-Matze in besser. Sorry, Hollywood-Matze.
Ja, also das ist irgendwie in der Folge nochmal, finde ich, gut rausgekommen. Sowieso auch die tragische Geschichte, wo du uns ja schon erhellt hast in der letzten Folge, ist hier jetzt nochmal für auch alle anderen Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht diesen Podcast hören, was natürlich eine große Sünde ist.
So scheißegal ist, weil die hören das
nochmal aufgearbeitet worden. Aufgearbeitet worden. Und der Gute erzählt das nochmal, wie er sich mit 14 ein Udo Lindenberg-Tattoo gestochen hat und dann 33 Jahre irgendwie sein bester Freund oder sogar sein Ehepartner auf eine Art war, weil die so eng miteinander waren. Und das fand ich schon sehr rührend und auch irgendwie herzzerreißend. Ich glaube, dass er wirklich sehr, sehr stark darunter leidet, dass er da irgendwie so.
Absolut. Er sagt ja, wir waren verheiratet und er versteht es gar nicht. Und wenn er betrogen und geklaut hätte. Und du da, aber ich bin mal gespannt, davon gibt es ja auch dann doch immer zwei Geschichten. Ich fand interessant, dass er gesagt hat, dass Udo da nicht so ist, also von wegen welches Geschlecht, das war mir nicht so klar. War dir das gleich? Ich meine, das hat man sich schon immer irgendwie gedacht, ne? So, und ich meine, wenn jemand so offen und so ist wie Udo, denke ich, nenne ihn einfach Udo, weil alle ihn immer Udo nennen, kann man sich jetzt, wundert einen jetzt nicht, ist jetzt kein Schocker, ne? Der verliebt sich wahrscheinlich auch eher in den Menschen als in das Geschlecht, aber auf jeden Fall war das trotzdem was ich jetzt noch nie so gehört hatte. Ich glaube übrigens, dass Eddie sich...
Ja, es gab so einen kurzen Moment, wo man irgendwie dachte, vielleicht waren die beiden auch irgendwie verliebt ineinander.
Nö,
ne?
Das glaube ich nicht.
Das hat Eddie ja gesagt, zumindest, dass er heterosexuell ist. Und bei Udo ist der ist irgendwie flexibler, was das angeht. Aber ja, also er ist auf jeden Fall, glaube ich, auf eine menschliche Art und Weise, der liebt diesen Menschen. Also jetzt nicht auf eine romantische Art und Weise, aber ich finde, man hat gemerkt, dass er den einfach, ja, er liebt den. Und das ist für den ganz schlimm, sich so missverstanden und verstoßen zu fühlen an der Stelle.
Ich glaube übrigens, dass Eddie jeden liebt, der lieb ist. Also der hat, glaube ich, eine große, viel Liebe in sich. Das merkt man auch, bei Magdalena hat er das ja und dann sogar bei Siria, bei diesem scheiß Pfeifspiel, das hätten wir beiden mal machen sollen, das hätten wir so eingetütet. Da hat er auf jeden Fall auch gesagt, dass er sich so gefreut hat über ihr Lächeln. Ich glaube, der ist wahnsinnig weich. Wenn man den einmal nett anlächelt, ist der, glaube ich, hinüber.
Ja, ja. Ich glaube auch, dass er irgendwie vielleicht da hingegangen ist und sich überlegt hat, er macht irgendwie einen großen Max und dann hat er gemerkt, die sind alle so nett, also alle in Anführungsstrichen, aber die meisten und ist dann einfach so aufgegangen und hat gemerkt, okay, ich kann jetzt hier meine harte Fassade nicht so aufrechterhalten. Also der macht mir auf jeden Fall Spaß, aber das bedeutet ja, dass er in der nächsten Folge wahrscheinlich rausfliegt. Ja. Also wenn wir der Logik dieser Sendung folgen, werden wir auch von Eddie wahrscheinlich nicht mehr so lange was haben. Wir genießen ihn, solange er noch da ist.
Meinst du, die kacken schneller, weil du ein Ei willst? Die Frage ist, ob er ernsthaft denkt, dass die Eier kacken. Also das habe ich irgendwie nicht so ganz, das war ein bisschen, fand ich irgendwie. Den Spruch, den ich auch gut finde, wonach dieser Podcast auch heißen wird, steht der Bauer schräg am Hang. Wie geht's weiter?
Sind die Eier unterschiedlich lang? Aber das ist jetzt von der Metrik nicht mehr so gut.
Hängen die Hoden
aber so
nicht
ähnlich,
gleich
ne?
lang? Irgendwie sowas. So heißt unser heißt die Folge. Ja, auch, wie ihr schon gehört habt. So, was gibt's hier noch? Achso, dann kam das Wahrheit- oder Pflichtspiel. Da hat Eddie gesagt, naja, wenn es beim Zwitschern um Alkohol geht, das hat er im Einzelgespräch gesagt, dann bin ich hier in der falschen Adresse. Ist der stillgelegte Alki? Also so heißt es ja. Also.
Es kann sein, es kann ziemlich gut sein. Kann ich mir gut
da
vorstellen.
Da bin ich an der falschen Adresse, kann ich mir irgendwie auch vorstellen. Dann hat er auch nochmal gesagt, dass er Vater ist. Das habe ich ja schon beim letzten Mal erzählt, dass er eine Tochter hat. Wahrheit oder Pflicht? Es gibt an zwei Stellen oder an mehreren Stellen gibt es hier dieses, das habe ich neulich auch irgendwo gelesen, also dieses, es gibt ja diese Toxic Positivity, ne? Das ist ja so ein neuer Begriff, dass dieses, man soll alles positiv sehen, alles ist geil und so. Ich habe im Gefühl, das ist hier einmal bei Vivian ist es tatsächlich, hat man im Gespräch auch nachher wirklich im Gefühl, dass sie ihren Beruf wirklich mag, ne? Also ich habe am Anfang kurz gedacht, da ging es nämlich darum, dass Benedetto meint, das ist total cool, die ist so eine selbstbewusste Frau und die macht das gerne und sowas. Und dann, aber irgendwie hatte ich auch wirklich im Gefühl, wenn sie darüber erzählt, dass sie einfach ihren Beruf mag.
Hatte ich tatsächlich auch.
Am Anfang kurz gedacht, so dass man sich das so ein bisschen schönredet, weil man das eben auch glauben will. So eine selbstbestimmte Frau, die Pornos macht und dass das in der Erzählung, die machen das freiwillig und auch Prostituierte machen das freiwillig und das ist ja so ein bisschen... Das ist, gibt es bestimmt
weil es,
auch,
weil es quasi,
aber in sehr vielen Fällen ist es eben halt auch leider ja. nicht so. Wahrscheinlich in den meisten Fällen ist es dann auch nicht so, wenn man Prostitution jetzt mal weltweit sich anguckt.
Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch so, dass es natürlich den Berufsstand irgendwie durch diese Erzählung auch schützt. Also wenn sie jetzt sagen würde, ich finde das total schrecklich, dann würden Menschen sich das ja nicht angucken vielleicht. Oder viele Leute hätten dann vielleicht scheu, sich Filme von ihr anzugucken.
Aber ich glaube, also so grundsätzlich Männer, wenn man mal guckt, was, also Gewaltpornos sind immer noch an Nummer 1. Ich glaube, das stört jetzt Männer nicht so sehr, ob die jetzt glauben, dass das freiwillig war oder nicht. Ich meine nicht dich, Max, ich meine andere Männer.
Ja, vielleicht ist das von mir dann eine romantische Vorstellung. Ja. Aber ich hätte das Gefühl, jetzt aus Marketing-Sicht zu sagen, es macht mir Spaß, ist auf jeden Fall irgendwie ein besseres Verkaufsargument für das Produkt.
Aber ich habe sie geglaubt.
Ich finde es eigentlich total schrecklich.
Ich habe sie geglaubt. Vielleicht gab es
immer auch geglaubt.
Ein paar schlechte Szenen, schlechte Situationen, die hat sie aber anscheinend verdrängt. Und so im Großen und Ganzen, glaube ich, hat ihr das Spaß gemacht. Zu dem anderen Fall, wo es meiner Meinung nach eine Art von ist doch super, Trauma ist geil, das macht dich nur stärker. Das war bei, können wir auch jetzt kurz reden, über bei Real Paris, ne? Da wurde ja auch darüber geredet, dass sie geschlagen wurde auf der Straße, einfach so auf dem Kudamm vor einem Monat, dass jemand aus dem Auto gestiegen ist und sie einfach ins Gesicht geboxt hat, was ich tatsächlich fürchterlich finde. So, und die sie auch nicht angezeigt hat, anscheinend, aber trotzdem einfach eine schreckliche Vorstellung. Vor allem, weil wir den Kudamm kennen und lieben. Und das ist ja eigentlich vor unserer Haustür und das da einfach so passiert. Und da hatte ich aber im Gefühl, dieses, ach, das macht dich stark und dass es irgendwie so diese Idee gibt, Menschen, die ein Trauma erlebt haben, müssen danach stärker sein und das eigentlich froh darüber sein. Das finde ich auch echt schwierig, weil es gibt einfach Menschen, die haben Trauma erlebt und denen geht es danach einfach scheiße und die sind nicht froh und es hat sie nicht stärker gemacht, sondern es hat einfach scheiße. Und das
ist schon bei ihr auch so, würde ich sagen. Sie sagt, sie kann keine Freude mehr erfinden. Sie sagt an einer anderen Stelle auch, sie benutzt diese OPs, um irgendwie ihren Schmerz zu stillen und so.
Ja,
und
da wurde
man
sie so ein bisschen
schon,
mundtot, also nicht mundtot gemacht, aber natürlich, das ist auch so, wenn Leute nicht damit umgehen können mit dem Leid der Welt, dieses auch von Jonsi, dass man in dem Moment glauben will und auch Janni, dann sagt man, das hat dich stärker gemacht, weil wenn jemand besonders ist wie du, dann können das halt, das ist doch super, auch um sich nicht näher damit zu beschäftigen. Also es ist fast so, jemanden dann mundtot zu machen, weil man sich dann ist ja alles gut so, weil man nicht mit der Konsequenz leben kann, dass halt einfach manche Sachen auch einfach nicht gut sind und auch nicht mehr gut werden, wenn man Scheiße erlebt hat so. Das ist traurig.
Ja,
das
also wie gesagt, traurig, ich glaube schon, dass diese Dinge auch irgendwie unter bestimmten Umständen wieder gut werden können, aber dann muss man sich anders vielleicht auch damit auseinandersetzen. Aber dafür ist natürlich diese Fernsehsendung auch nicht der richtige Ort.
Nee, man kann nur hoffen, dass sie irgendwie in Behandlung ist oder Therapie ist oder so, aber das glaube ich tatsächlich nicht wirklich.
Ja. Ja, ja.
Naja, auf jeden Fall.
Die ist jetzt auch schon wieder weg. Die werden wir aber auch wiedersehen. Ich bin mir sicher, dass wir die nochmal wiedersehen. Auch das Twerken am Morgen finde ich jetzt erstmal ein besseres Ritual als den Miracle Morning von Basti Jotta. Das könnte man irgendwie auch einführen, kann ich mir auch gut vorstellen in anderen Sendungen. Ist ein guter Start in den Tag.
Wobei, ne, es könnte auch Cultural Appropriation sein. Darüber müssen wir endlich diesen Experten einladen, aber das machen wir sehr, sehr bald. Was mich ganz traurig gemacht hat, war diese Aussage, dass sowohl Jonsi als auch Paris gesagt haben, sie haben bestimmte Sachen nicht ihrer Eltern bzw. der Oma gesagt, damit sie nicht traurig werden. Das zerreißt mir auch als Mutter einfach das Herz, wenn ich darüber nachdenke, so dass Kindern, und das ist ja ganz oft bei Kindern so, gerade bei Mobbing-Opfern, dass die ihren Eltern ganz, ganz, ganz lange das nicht erzählen, weil sie ihre Eltern nicht belasten wollen. Das finde ich so unfassbar traurig, diese Vorstellung. Oh ja, Gott, da kriege ich sofort ganz, ganz traurig. Naja.
Finde ich auch eine schreckliche Vorstellung.
So, was haben wir hier noch? Janni und Vivian. Ach so, genau, diese Geschichte, wo Vivian von ihrem Beruf erzählt. Da wird Janni ganz wuschig. Und Siria auch, aber die ist so dumm und ich will nie, dass sie mal da im Fernsehen ist. Oh, ich finde die ganz schrecklich. Ich finde die ganz fürchterlich.
Vor allem ist die ja so prüde, jung, 21.
Ja, und dass sie auch so prüde
und anscheind
ist
und wird so. Die für immer, die wird für unser Leben lang, die wird uns überleben, die wird unser Leben lang, wird die in diesen Formaten sein, Elena.
Na, die wird sich, nenn mich nicht Elena, so komisch. Aber natürlich wird die uns überleben, weil die einfach jünger ist als wir. Jetzt klopfe ich auf Holz, aber ich werde sehr, sehr.
Das stimmt.
Ach so, bei diesem Pfeif-Spiel noch mal ganz gespielt, Bernadette war extra schlecht, dass er so schlecht pfeift. Man kann doch nicht ernsthaft
ich mich auch
so
gefragt.
Schlecht pfeifen.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Da kann man doch auch ein bisschen was tun. Was ich, apropos extra schlecht spielen, ich habe tatsächlich gedacht, dass Janni mit diesem Mähdrescher da wirklich so lange sitzt, weil er ja auch nicht ganz blöd ist und dachte, okay, ich könnte jetzt Zweiter,
hat er doch gesagt.
Kann ich nicht mehr werden, Dritter auch nicht. Hat er das so deutlich gesagt,
nein, aber er hat
dass
gesagt,
er
ich
von Jonze
extra,
gewählt werden wollte?
Nein, aber er hat schon extra gesagt, dass er sich Zeit gelassen hat, weil er gedacht hat, Ladies first oder irgendwie sowas.
Aber
ich
das hat er ja so als Witz gesagt.
Ich habe es auch im Gefühl gehabt.
Ich dachte, der wollte von Jonze gewählt werden, weil das quasi so das Dreamteam ist.
Ja.
Ja. Und die wären wahrscheinlich auch zusammen, hätten die wahrscheinlich auch gewonnen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Die meisten haben sich ja echt blöd angestellt dabei.
Hat ihm gar nichts genutzt. Das Schöne ist, Max, ich glaube, wir sind schon fast am Ende angekommen. Die Nominierungen kommen dann noch, kann man irgendwie, aber es ist von sie, es ist einfach so langweilig. Und dann auch mal dieses, ja, ich muss mir was aus dem Finger saugen und dann, ja, klar, es geht um das Geld, aber Leute, am Ende geht es nicht um das scheiß Geld. Es geht einfach nicht um das Geld. Es geht darum, dass wir unterhalten werden. Das ist das einzig Wichtige.
Aber wie gesagt, auch da, es geht irgendwie gefühlt, um unterhalten zu werden, um zu wenig, ne? Also für den Zuschauer, die Zuschauerin denkt man so, ja, worum geht's denn? Warum, was ist hier, was ist die Fallhöhe? Das wird, also diese Nominierung, die ja in allen diesen Sendungen irgendwie eine gewisse Dramatik auch haben, das fehlt hier irgendwie. Das ist so, ja, okay, dann sind wir halt nicht mehr
ja,
dabei.
Ja, und vor allem können sie es auch am Ende auch nicht entscheiden. Also es hätte ja auch, der Rest des Teams hätte ja auch Jonny, es ist ja noch nicht mal ihre Schuld gewesen, Siria Schuld gewesen. Es hätten ja auch alle anderen einfach Benedetto wählen können und dann wäre der raus gewesen. Klar, und noch jemand. Aber auf jeden Fall hätte man auch Benedetto und Janis rauswählen können. Also weißt du, es ist ja nicht nur Siria gewesen an dieser Stelle.
Ich habe das auch null verstanden, dass das außer Eddie die Leute Janni oder Johnny oder wie auch immer gewählt haben. Johnny. Das habe ich nicht verstanden. Mit der Begründung.
Er ist so stark.
Also
zu
wirklich
stark,
auch das
zu schön. Zu stark, zu schön.
Zu stark, zu schön.
Zu schlau.
Also das ist tatsächlich auch eine problematische Sache, zu sagen, ja, ich will dich, weil dich wählt ja keiner. Also das geht
ja,
immer
schief. Ja, was für ein Schwachsinn, wirklich. Und dann frage ich mich auch, müssen die vorher eigentlich auch sagen, wen sie gewählt haben, oder können sie dann noch umswitchen?
Das frage ich mich bei jeder Sendung, wirklich. Das frage ich mich jedes Mal, ob man dabei bleiben muss. Ich denke,
nein, man
ja.
muss bleiben dabei. Denke, ja. Also das, bei ein paar Sachen haben wir schon rausgefunden, dass man dabei bleiben muss. Also bei so Couple-Challenge und sowas, da hat man das auf jeden Fall, da haben sie es auch mal gesagt.
Ein.
Ich logge ein, genau, mit meinen Händen und dann mit dem genetischen Code, wo ich dann eingeloggt werde, das ist in die Matrix des Trash-TV und da nie wieder rauskomme. Ja, falls ihr trotzdem von uns noch mehr hören wollt, was heißt hier trotzdem, falls ihr von uns noch mehr hören wollt, meine kleinen Mäuse, über andere Formate, dann geht doch einfach auf podimo.com/promi und schließt dort immer noch ein Probeabo ab, für immer noch kein Geld und hört euch Folgen an zu Are You The One, gerade die erste Folge, zu Princess Charming, zu Temptation Island und schlimmerweise haben wir in unserer regulären Folge gerade und auf unserer Facebook-Gruppe haben wir etwas gemacht, eine Sache, eine Aktion und zwar verlosen wir als eure Rente ein paar Yeezy Dachsschuhe, die Foam Runner heißen, Dachsschuhe heißen, wenn ihr jetzt Dachsschuhe googelt, werdet ihr nichts finden, also die heißen tatsächlich Yeezy Foam Runner, ihr müsst uns ein Foto schicken von dem Abo, was ihr abgeschlossen habt und das uns irgendwie zukommen lassen.
Über unsere Landingpage. Ganz wichtig,
genau,
über
die Landingpage.
Und
dann könnt ihr diese Scheißschuhe gewinnen und wenn ihr die nicht tragt, dann sind die wirklich eine Investition, weil tragen dürft ihr sie nicht, weil sonst komme ich und hau euch eine rein. der zweite Platz sind Crocs und der dritte Platz sind von Wish gefakte Foamrunner. Darf man das so sagen? Oder kommen wir ins Gefängnis? Naja, wir werden es sehen. Du kommst eh ins Gefängnis für alles von diesen Sachen.
Ich komme ins Gefängnis dafür, dass ich diese Schuhe so gerne trage. Ja, genau. Geht da mal hin, hört euch das mal an. Das ist wirklich auch sehr, sehr tolles Material.
Auch wer jetzt sowieso zum Beispiel anfängt mit,
tolle Exclusives.
Wer jetzt anfängt mit Claudias House of Love zum Beispiel, ne? Also kann man auch mal gerne sich unseren Podcast dazu anhören. Da gibt es so geteilte Meinungen zu. Es gibt Leute, die gucken jetzt Claudias House of Love und sagen, das ist das Schlimmste, was sie je gesehen haben. Ich fand, das war ja das Schönste, was ich je gesehen habe. Also wenn ihr nochmal richtig Trash-TV-Gold gucken wollt, dann Claudias House of Love, wie sie alte Knacker in einem Big Brother Haus datet. Wegen Corona konnte sie nicht auf eine Insel fliegen, sondern musste im alten Big Brother Container das machen. Und ich liebe das. Und das könnt ihr bei Podimo euch dazu anhören. Wie doll ich's liebe. Gut, mein kleiner Hase.
Tut das.
Wir sprechen uns gleich
wieder. Wir hören uns morgen wieder.
Und bis gleich.
Mach's gut.
Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann-Gonzalez.